Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Ja, liebe Advantage-Hörer, heute mal nicht Moin aus Hamburg, sondern sozusagen Gude aus dem Rheingau. Ich bin gerade in meiner Heimat, in meinem Elternhaus tatsächlich. Mein bester Freund ist Papa geworden und es geht zwar auch nicht so gut mit Corona-Besuchen und so weiter, aber ich wollte trotzdem moralisch in der Nähe sein und habe ihn zumindest auch schon mal kurz gesehen. Deswegen heute aus einem anderen Umfeld und nicht wie gewohnt Moin aus Hamburg als Begrüßung. Wir sind mittlerweile bei Folge 21 angekommen und es geht ja nicht um mich in diesem Interview-Podcast, sondern immer um die Gäste. Deswegen war es das schon von mir am Anfang. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wenn ich ein paar Daten nenne, wisst ihr auch sofort, wer es da war. Wer da ist, ehemalige Nummer 5 der Welt, Australian Open Finale, Wimbledon Halbfinale, Silber im Doppel bei Olympia, heutiger Fed Cup Trainer als Tennis Freaks, wisst ihr es natürlich jetzt, wer da ist. Hallo, Rainer Schüttler.
Hallo.
Vielen Dank auch an dich, wie jeden Gast, dass du den Spaß mitmachst und dir ausführlich Zeit nimmst für diese langen, ausgeruhten Interviews. Die Hörerinnen und Hörer wissen das schon, dass meine erste Frage immer sehr spontan und so ganz abseits vom Tennis ist und ich die Gäste immer versuche, ein bisschen vielleicht auf den falschen Fuß zu erwischen. Mal gucken, ob ich es mit dir auch schaffe. In deinem ATP-Profil, was ja bei ehemaligen Spielern auch nicht mehr unbedingt aktuell sein muss, steht, dass dein Lieblingsfilm Verrückt nach Mary ist. Und da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, wollte ich A fragen, stimmt das überhaupt noch? B, ist das noch aktuell?
Also das ist natürlich extrem lange her. Ich weiß nicht, wie alt das Profil ist. Also es müsste bestimmt schon so um die 20 Jahre sein. Also der Film ist, finde ich,
von
immer noch lustig.
1998.
Ja, also insofern ist es schon lange her. Der Film ist immer noch lustig, aber ich würde ihn jetzt nicht mehr als meinen Lieblingsfilm betiteln.
Jetzt hatten wir in diesem komischen, beschissenen Jahr auch viel Zeit teilweise zu Hause und Lockdown schon hinter uns oder gerade wieder. Hast du viele Filme geguckt mit deiner Familie oder wie beschäftigt ihr euch, wenn ihr zu Hause Zeit verbringen müsst, in Anführungszeichen?
Ja, wir haben eigentlich, muss ich gestehen, relativ wenig geschaut, weil wir haben zwei kleine Kinder und insofern ist da tagsüber relativ viel los. Und klar kriegen die schon mal irgendwie eine Kinderserie zu sehen nachmittags, wenn man irgendwie nicht mehr kann und tot auf die Couch fällt. Und deswegen habe ich Filme relativ wenig gesehen. Wir haben allerdings in letzter Zeit, haben wir ein, zwei Serien geguckt und da haben wir uns so ein bisschen rein verbissen. Aber Filme eigentlich eher weniger.
Darf ich fragen, wie alt deine beiden Kinder sind?
3,5, ein bisschen älter als 3,5, 3 Jahre und 10 Monate und der kleinste ist 10 Monate.
Und wie geht's dir und deiner Frau mit dem Schlafen?
Das ist eigentlich okay. Also mittlerweile am Anfang, die ersten Monate sind natürlich schon immer ein bisschen anders und eine Herausforderung. Aber jetzt schläft er eigentlich durch. Er wird einmal in der Nacht wach, der Kleine. Also insofern geht das mittlerweile ganz gut. Ich hoffe, die schlimmste Zeit und ohne Schlaf ist überstanden.
Sehr gut. Ich habe geguckt, weil ich normalerweise von meinen Gästen immer die Social-Media-Accounts vorstelle. Ich bin in den sozialen Medien aktiv. Ist das richtig oder habe ich nicht richtig geguckt?
Na, ich bin eigentlich nicht aktiv. Also ich habe zwar ein privates Instagram-Profil, um mal ein paar Freunden zu folgen, aber ansonsten bin ich gar nicht eigentlich vorhanden. Ich hatte mal Facebook, aber als ich dann aufgehört habe, Tennis zu spielen, habe ich das dann auch quasi eingestellt. Also insofern kann man schon sagen, ich glaube, Twitter habe ich, glaube ich, gar nicht. Es gab es auch mal, aber wie du schon merkst, ich weiß es gar nicht. Deswegen seit 8 bis 9 Jahren ist das eigentlich alles eingestellt.
Du bist den Tennisfans und natürlich darüber hinaus auch den deutschen Sportfans natürlich trotzdem ein Begriff, auch ohne dass du wöchentlich Updates postest. Ich stelle da nochmal ganz kurz meine sozialen Medien vor für den Podcast. Ihr könnt den Podcast erreichen, vor allem auf Instagram unter advantage_podcast. Danke da an mittlerweile 730 Follower, auch für die viele Interaktionen und die Nachrichten. Wenn ihr irgendwas auf der Seele habt oder Feedback senden wollt, jederzeit. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik auf Twitter @AdvantagePOD und auf Facebook @AdvantagePodcast auseinandergeschrieben. Und dann gilt noch ein Dank an mittlerweile, diese Woche ist der 35. Patreon dazugekommen. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist werbefrei und unabhängig und die Patreons, die Supporter auf patreon.com/AdvantagePodcast bekommen den Podcast nach Möglichkeit immer mittwochs zuerst und in voller Länge. Mittlerweile gibt es jede Woche eine neue Folge, jeden zweiten Mittwoch diese langen, ausgeruhten Karriereinterviews mit Profis, ehemaligen Profis, Trainern und Funktionären aus dem Profitennis. Damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit als unabhängiger und freier Journalist. Und an dieser Stelle, ich sage es zwar jede Woche wieder, aber fetten Dank. Und ja, ich kann mich nicht genug bei euch bedanken. Und wenn ihr Supporter seid, bekommt ihr auch die Möglichkeit, in den Podcast eigene Fragen einzubauen. Und heute werden wir auch jeweils 1 bis 2 Fragen hören von Supportern, die fast von Stunde 1 dabei sind. Danke an Jonathan, Petra und Yvonne. Zu den Fragen kommen wir später. Genug dazu. Wir wollen heute am Anfang ein bisschen über Aktuelles sprechen und werden dann so ein bisschen surfen durch deine ehemalige Karriere. Spielerkarriere und am Ende noch ein bisschen über die Zukunft sprechen, wenn die Zeit langt. Ja, du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, dass du gut beschäftigt bist mit 2 kleinen Kindern zu Hause und viel los ist. Jetzt bist du ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, du bist Fed Cup Coach, Fed Cup Kapitän seit 2020. Jetzt gab es aber nach der Partie in Brasilien keine Matches mehr und auch die neu angesetzte Endrunde ist geplatzt. Was mich zu der Frage führt, wie arbeitet man eigentlich als Fed Cup Coach in so einem Corona-Jahr?
Ja gut, da muss man sagen, das war natürlich relativ schwierig. Ja, es war ja alles, wurde alles auf Hold gesetzt. Also es hat gar nicht stattgefunden. Die Endrunde in Ungarn hat nicht stattgefunden. Wir hatten eine tolle erste Runde. Es war auch mein Einstieg in Brasilien, als wir glatt gewonnen haben. Das war natürlich toll und wir hatten auch eine super Stimmung. Und da habe ich schon mich echt drauf gefreut, dass es auch dann im April weitergeht. Ja, und dann kam ja im März Lockdown und seitdem ist es sehr schwierig und auch sehr zäh. Also es, bei den Turnieren, also bei den Herren ist es ein bisschen besser als bei den Damen, weil es mehr Turniere gibt. Aber bei den Damen gibt es ja dann auch relativ wenig Turniere und da ist natürlich auch schwierig, ja, die Leute zu verfolgen. Natürlich macht man es auf Internet, auf Streamingdiensten, da gibt es WTA Tennis oder WTA TV, wo man das schauen kann. Und aber ansonsten ist es relativ schwierig, weil man auch nicht richtig mit den Spielern in Kontakt treten kann. Das Reisen ist schwierig geworden. Und jetzt ist es so, dass ich Barbara Rittner macht ja, ich mach den Fed Cup und Barbara Rittner macht ja den ganzen Nachwuchs und auch das Tagesgeschäft. Und jetzt haben wir uns diese Woche haben wir uns dann auch zusammen telefoniert und weil in Stuttgart trainiert sie mit ein paar Jugendlichen. Ein paar Nachwuchsspielerinnen und da werde ich Ende der Woche auch mal vorbeifahren, ja, dass ich auch mal da einen Eindruck bekomme und natürlich auch dann irgendwie auf dem Laufenden bleibe. Aber ist natürlich sehr schwierig und ich hoffe, dass sich das so schnell wie möglich wieder lockert, dass man wirklich auch wieder reisen kann und dass man auch mal vor Ort sein kann, weil es ist natürlich immer was anderes, die Spieler vor Ort zu sehen, auch dann Kontakte zu haben.
Definitiv. Das heißt sozusagen, die Next Gen und die übernächste Generation, die siehst du jetzt in Stuttgart-Stammheim. Barbara Rittner war auch schon 2-mal in dem Podcast hier zu Gast dort, wo sie am Stützpunkt auch immer die Lehrgänge macht. Diese nächste Generation siehst, die lernen dich jetzt praktisch zum ersten Mal persönlich auch kennen.
Genau, also ich kenne natürlich schon ein paar von denen, das auf jeden Fall, aber natürlich war ich jetzt nie irgendwie beim Training dabei, sondern ich habe sie eben kennengelernt, aber jetzt nicht tagtäglich beim Training dabei. Oder mit der Julia Middendorf habe ich mal länger gesprochen vor 2 Jahren. Also insofern hatte ich da schon Kontakt, aber natürlich jetzt nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte.
Das ist natürlich auch ein großes Thema für dich oder die Öffentlichkeit zumindest, die Fachöffentlichkeit berichtet ja auch viel drüber, diese Diskrepanz zwischen praktisch unserer goldenen Generation, die jetzt alle Anfang 30 sind, und der Generation dazwischen, die es aus den unterschiedlichsten Gründen, sind wir auch schon mehrmals im Podcast drauf eingegangen, nicht geschafft hat. Und jetzt praktisch, du hast auch ein Zitat aus einem Spox-Interview, es gibt praktisch 10 bis 15 Mädels in der Altersstruktur von zum Beispiel Alexandra Vicic, die ja bei den Australian Open im Juniorenbereich dieses Jahr auch für Furore gesorgt hat, die gutes Tennis spielen. Und Glaubst du, dass es wirklich, dass die Tennisfans wirklich ja, einige Jahre Geduld haben müssen, was den Anspruch oder die Verwöhntheit von Kerber, Görges, Petkovic, Lisicki-Zeiten angehen wird?
Ja, ich meine, muss man sagen, es war natürlich, wie du schon gesagt hast, die goldene Zeit, eine tolle Zeit, und die ja noch nicht vorbei ist. Ich meine, jetzt, okay, die Julia hat jetzt aufgehört. Natürlich werden die Mädels älter, aber trotzdem können sie auch noch ein paar Jahre spielen. Also insofern wäre es natürlich auch schön, wenn sie noch ein bisschen spielen, dass auch die junge Generation noch ein bisschen, wenn sie jetzt auch wirklich von der Jugend an das Damentennis, ans Erwachsenentennis herangeführt werden, dass sie da noch viel lernen können und sehen, wie sich dann wirklich die Topstars verhalten auf der Tour und so weiter. Das ist natürlich immer schön als Jugendlicher oder heranwachsende Spielerin dann zu sehen. Aber ich bin mir auch sicher, dass von den Talenten, ja, wie gesagt, Alexandra hat jetzt sensationell gespielt in Australien, also dass von diesen Talenten dann auch jemand nachkommt oder einige nachkommen und dann, ich sag mal, die älteren Spielerinnen dann auch nach und nach ein bisschen ersetzen können.
Bei den Herren reden wir ja viel über die Altersstruktur, dass die großen drei immer noch vorne sind. Bei den Damen ist es ja schon auffällig. Ich hatte, glaube ich, letztens einen Artikel geschrieben, letzten 15 Slams, glaube ich, 9 oder 10 neue Grand-Slam-Siegerinnen, jetzt auch sehr junge Spielerinnen, die für Furore sorgen. Erzeugt das zusätzlichen Druck für die deutsche junge Generation? Ich meine, gerade mit unserem Schulsystem etc., die ja noch auch lange zur Schule gehen, das ist ja in anderen Regionen der Welt auch ein bisschen anders. Ist das vielleicht ein bisschen unfair oder ein Wettrennen, das man nicht gewinnen kann und man muss einfach vielleicht mit Mitte 20 erst diese Erfolge erwarten?
Ja, ich glaube nicht, dass es Druck erzeugt. Also man hat ja verschiedene Beispiele auch, ich sag mal, bei den Herren. Also Michael Stich hat Abitur gemacht, hat sehr tolle Erfolge erzielt. Ich habe Abitur gemacht, Nicola Kiefer hat Abitur gemacht, und wir haben danach Tennis gespielt. Natürlich hat die Ausbildung bei uns einen anderen Stellenwert, was ich aber gar nicht schlecht oder schlimm finde. Und wenn man das Alter hat sich ja auch verschoben mit den Jahren. Also früher war es so, da kam Michael Chang aus dem Nichts, Boris Becker mit 16, 17. Das ist heute fast nicht mehr, ist immer noch möglich, wenn ein Überflieger kommt, aber fast nicht mehr möglich. Und die Leute oder die ganzen Spieler spielen auch länger, weil die haben ein Team um sich rum, halten sich körperlich viel fitter. Dann haben sie Physiotherapeut, ernähren sich besser. Also das ist viel, viel professioneller geworden. Und wenn man sieht, also das schiebt sich alles so von Altersstrukturen bis nach hinten. Auch die Damen spielen viel länger, bei den Herren ist es genauso. Wenn man jetzt sieht, Laura Siegemund, sensationelles Jahr gehabt. Und wenn man es vor 15, 20 Jahren gesehen hat, in dem Alter hätte fast keine Frau mehr auf der Tour gespielt. Also das verschiebt sich alles und deswegen denke ich auch, dass es bei den Jungen, man sollte da auch nicht so viel Druck machen, sondern man kann so und so nichts erzwingen, man kann gut arbeiten, konstant gut arbeiten, das ist für mich das Wichtigste, dass man wirklich sagt, ich gucke jetzt nicht auf ein Jahr, sondern ich gucke wirklich auf 2, 3 Jahre, wo will ich stehen? Und das haben wir zum Beispiel, als wir trainiert haben, haben wir das auch immer gesagt, die Konstanz ist wichtig. Also ich kenne viele Spieler, die trainieren 3, 4 Wochen unglaublich gut und dann sind sie 3 Wochen nicht zu gebrauchen. Und das ist eben, da verschenkt man eben viel Zeit. Und wenn man es schafft, wirklich auch mal Pause zu machen, aber konstant gut zu trainieren, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir den Nachwuchsspielern ja auch beibringen müssen, dass sie gut und clever trainieren und dass sie konstant trainieren. Und dann glaube ich auch, dass man gute Erfolge da erzielen kann.
Okay, ja, ich bin auch mal gespannt, was du für persönliche Eindrücke sammelst. Barbara Rittner spricht immer sehr positiv auf diese jetzige neue Generation, um jetzt mal stellvertretend, du hast ja Mittendorf erwähnt, ich habe auch schon Alexandra Vicic erwähnt, wobei es ja auch immer ein bisschen schwierig ist, so Name-Dropping zu machen. Man will sie
Genau.
ja auch nicht unnötig unter Druck setzen. Es gibt einige. Ich wollte mich auch nicht respektierlich äußern, aber ich habe nur gedacht, zum Beispiel, wenn ich eine ambitionierte Nachwuchsspielerin wäre oder Nachwuchsspieler bin und dann bei den Damen so, keine Ahnung, jemand wie Iga Swiatek sehe, wie die schon in ihrem Alter bei den French Open spielt, oder dann hat man Corey Gauff, dass das dann vielleicht doch unterschwellig ein bisschen Druck einfach erzeugt auf natürliche Art und Weise, weil man denkt so, boah, die ist so und so alt und kann schon das und das und ich will ja auch das und das erreichen. Das war so mein Gedankengang im Kopf, ob das
Ja.
vielleicht nicht unterschwellig so oder so
Ja.
schon passiert.
Nee, Nee, natürlich ist es so, dass es da super Talente gibt, aber da muss man eben auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Hintergrund sehen, wann sind die Profi geworden, wie lange sind die schon da. Ich meine, man muss auch sagen, Coco Gauff hat einen Körper schon mit 16, der extrem gut ausgebildet ist. Also da, ich weiß nicht, wie viel und wie sinnvoll das dann auch wirklich ist bei vielen der jugendlichen Mädchen, also schon dann so hart wirklich zu trainieren. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Da kann man natürlich auch sehr viel Schaden anrichten am Körper, dass man das wirklich dann auch ein bisschen behutsam macht. Das heißt nicht, dass man nicht hart trainieren soll, aber dass man clever trainieren soll. Also, und da, wenn man sie sieht, die ist natürlich eine Ausnahmespielerin, das gibt es auch nicht so häufig. Aber trotzdem glaube ich, dass man den Mädels Zeit geben lassen oder Zeit geben sollte. Und sie müssen sich entwickeln. Und ich bin mir auch sicher, dass da in Zukunft einige, also auf jeden Fall Top 100 brechen und weiter nach vorne kommen. Und da wird es bestimmt eine oder andere Überraschung geben. Man muss eben ein bisschen Zeit auch dabei haben.
Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es wichtig wäre, wenn diese nächste Generation sozusagen auf die Damentour kommt, dass die alte Generation auch noch als Vorbild dient und noch ein bisschen weiterspielt und da ist. Jetzt haben wir ja mit Julia Görges sozusagen die erste Spielerin in Anführungszeichen verloren, aus freien Stücken zurückgetreten vor ungefähr einem Monat. Mittlerweile ist es schon wieder her. Es gab ja, es war keine große Sache, aber leichte kommunikative Disbalancen Anfang des Jahres obwohl es eigentlich schon alles geklärt war, wie du in einem Interview auch gesagt hast, dass sie nicht spielen wird in Brasilien, um sich auf ihre Saison zu konzentrieren. Sie hat sich dann vielleicht aus der Enttäuschung auch so noch geäußert. Aber mal langfristig gesprochen, gab es da einen Austausch jetzt zum Rücktritt? Hat es dich überrascht? Warst du informiert? Kannst du da mal so in der Richtung ein bisschen was zu sagen?
Also erstmal muss man sagen, ich meine, natürlich, wir haben sogar als das rauskam, haben wir sogar am gleichen Abend noch telefoniert in Australien, in Melbourne, weil ich habe ihr Match noch gesehen, war dann aber auf dem Weg zum Flughafen, weil ich einen Flieger spätabends hatte. Und da haben wir am gleichen Abend noch telefoniert, also an dem Abend nach ihrem Match, als sie dann verloren hatte. Also insofern war das für uns damals schon geklärt und auch überhaupt gar kein Problem zwischen uns gewesen, ja. Jetzt habe ich habe nicht mit ihr telefoniert jetzt, aber wir haben über SMS geschrieben, weil da ist natürlich auch einiges auf sie hereingekommen. Natürlich. Und ich weiß ja dann, wie das so ist. Ich meine, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Deswegen gibt es da für mich überhaupt nichts zu sagen. Sie hatte eine mega Karriere. Ich freue mich, wenn sie die Entscheidung so getroffen hat und sie scheint damit sehr glücklich zu sein, was ich gehört habe und hat auch schon eine oder andere Sache, die sie in Zukunft machen möchte und jetzt auch schon macht. Also insofern glaube ich, sie ist da sehr glücklich mit der Entscheidung und hat extrem viel fürs deutsche Tennis getan.
Definitiv. Die Dinge, die sie jetzt angeht, sind die allesamt sehr weit weg vom Tennis oder glaubst du, oder ist man da vielleicht sogar in einem losen Austausch, dass man sie vielleicht sogar irgendwann einbinden kann beim Verband, beim Fed Cup, im Nachwuchsbereich? Was glaubst du?
Ja gut, das weiß ich nicht. Da muss man, ich glaube, erstmal möchte sie natürlich auch, ich meine, da müsste man sie am besten fragen. Ja, ich kann ja nicht für sie sprechen. Aber ich denke, oder ich weiß es aus meiner Erfahrung, jetzt wird sie erstmal froh sein, ein bisschen vom Tennis weg zu sein, nicht diesen täglichen Druck zu haben, trainieren zu müssen, Punkte zu verteidigen oder Punkte zu machen, Rangliste, wo steht man, um irgendwo gesetzt zu sein. Und das ist ja dann doch immer man ist ja so ein bisschen im Hamsterrad drin. Und dass sie erstmal jetzt ihr Leben ein bisschen genießt und vielleicht auch mal nicht unbedingt nicht ins Bett geht, wann sie am nächsten Morgen Training hat oder essen muss oder kann nur, was sie am nächsten, wenn sie am nächsten Morgen Training hat und was sie darf und was sie nicht darf, sondern einfach mal ihr Leben genießt und das hat sie auch mehr als verdient.
Weil wir gerade bei dem Thema sind, Thema Hamsterrad, als du 2012 zurückgetreten bist, hast du lange für den Wechsel gebraucht, für das normale Leben ohne das Tourleben, bist du in ein Loch gefallen, wie war das bei dir damals?
Bei mir war es eigentlich relativ einfach. Also ich hab lange, sehr lange Tennis gespielt. Also ich war kurz vor meinem 36. Geburtstag. Und bei mir war es auch so, eigentlich war mein Ziel nochmal Olympia zu spielen in London 2012, hatte mich dann aber im September in Tokio an Adduktoren verletzt und wusste eigentlich, dass es jetzt schwierig wird, weil ich da am Ende des Jahres auch das Jahr davor gut gespielt habe und ein paar Punkte verloren habe. Und dann war es so, dass ich glaube, Ende des Jahres bin ich dann, ich sag mal von 70, 80, bin ich dann auf die weiß nicht, unter 100 gefahren, 120 vielleicht oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Du hast Quali gespielt in Australien,
genau.
Als letztes eingetragenes Spiel, ja.
Genau. Und was ich gesagt habe, ich habe gesagt, okay, jetzt wird es natürlich extrem schwer, also erstmal von der Rangliste her, und ich habe auch gesagt, jetzt, ich habe nochmal eine super Vorbereitung gemacht mit, also wie in den Jahren vorher auch, und dann habe ich gesagt, ich schaue einfach, wie ich mich fühle, wenn ich jetzt wieder Matches spiele, weil ich habe wirklich gemerkt, also ich habe mich nicht richtig fit gefühlt, hatte Probleme mit der Verletzung, habe mich nicht gut bewegt, und das ist natürlich für mein Spiel extrem wichtig. Und dann habe ich die Vorbereitung gemacht, habe alles so optimal gemacht, wie ich konnte, bin dann nach Doha gefahren, das war mein Turnier, mein erstes Turnier, weil ich auf der ATP Tour gewonnen habe, 99, habe gesagt, da spiele ich nochmal und gucke, wie es geht und wie ich mich fühle, habe aber nicht gut gespielt, habe mich auch nicht gut gefühlt und bin dann nach Australien gefahren und da habe ich gemerkt, ich habe 5-4 im dritten zum Match serviert, habe dann aber 8-6 im dritten verloren und habe dann auch gleich einen Balljungen meinen Schläger gegeben und bin am nächsten Tag nach Sydney in Urlaub gefahren, weil für mich eigentlich klar war, das wird mit London Olympia wird das extrem schwierig. Ich merke eigentlich, ich bin nicht da, wo ich hin möchte. Und insofern war das da eigentlich für mich mein letztes Match. Und dann habe ich mir noch mal ein bisschen Zeit gelassen, um zu sagen, hey, ist es wirklich mein letztes Match? Was möchtest du? Und dann ging es aber alles sehr, sehr schnell, weil dann war ich 3-4 Wochen war ich zu Hause und dann kam gleich das Angebot oder wurde bekannt, dass das Turnier in Düsseldorf vielleicht verkauft werden sollte. Und ich war 10 Jahre lang Botschafter beim World Team Cup in Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne übernehmen. Bin dann nach Madrid geflogen zum Ion Tiriac, weil ich habe gedacht, von wem kann ich am meisten lernen und am besten lernen. Und er war immer mein Idol. Und bin dann zu ihm geflogen nach Madrid mit dem Dier Kordoff zusammen. Habe mich mit dem Ion Tiriac und Gerard Zubanian getroffen. Und dann ging wow. Das eigentlich sofort los. Und habe 4 Wochen später, hing ich schon über den Verträgen und habe geguckt, ob das Sinn macht, so ein Turnier zu veranstalten. Also deswegen, und seitdem habe ich es nicht vermisst. Ich liebe Tennis, ich liebe immer noch zu spielen. Ich habe da noch einige Spieler trainiert oder wochenweise trainiert. Und deswegen habe ich es eigentlich nie vermisst, weil ich immer involviert war. Aber das Hamsterrad, jeden Tag aufzustehen, trainieren, Turniere zu spielen, das habe ich nicht vermisst, nee.
Aber ist ja cool, wenn das praktisch so ein einigermaßen fließender Übergang war für dich, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, Ion Tiriac ist schon eine wahnsinnige Persönlichkeit, ne? Sehr, sehr, ja, von allen Facetten her wahrscheinlich, ne? So,
ja,
wie soll ich das ausdrücken? Sehr, also sehr eindrucksvoll, allein schon von der Ausstrahlung her.
Ja, sehr beeindruckend und ich liebe es immer, wenn er, auch wenn er nach Genf kommt, da meistens 1-2 Tage und wenn wir uns irgendwie sehen, weil wir dann auch immer mit den Lizenzbesitzern oder Turnierdirektoren haben wir dann auch normalerweise, in diesem Jahr leider nicht, aber normalerweise immer 4-5 Treffen im Jahr, wo sich alle dann wirklich treffen und es ist immer für mich ein Highlight, wenn ich die Zeit habe oder wenn er sich die Zeit nimmt, sich mit mir hinzusetzen und wir ein bisschen reden können, da lernt man extrem viel und es macht immer unglaublich Spaß.
Sehr gut. Kurze Einordnung für alle, die vielleicht gerade in dem Zeitlauf nicht ganz mitkamen. Ion Tiriac, bekannt geworden als ehemaliger Manager vor allem von Boris Becker, erfolgreicher Geschäftsmann, viel im Tennis, unter anderem Lizenzinhaber und Turnierdirektor in Madrid auch, beim Masters-Turnier. Und ja, einer der bekanntesten Persönlichkeiten der letzten 3-4 Jahrzehnte im Tennis. Und Rainer Schüttler ist mittlerweile Lizenzinhaber in Genf beim ATP-Turnier. Die Lizenz ist damals übergegangen vom Turnier in Düsseldorf. Dann würden wir da auch mal anknüpfen. Das Turnier ist ja dieses Jahr ausgefallen, wie so sehr viele Turniere dieses Jahr aus den bekannten Gründen. Das muss ich nicht nochmal erklären. Ist vielleicht ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber gibt es schon positive Signale, dass man das in der Schweiz nächstes Jahr ausrichten kann? Könnt ihr normal planen oder ist das alles ein Worst-Case-Szenario momentan?
Ja gut, dieses Jahr war es natürlich nicht einfach. Wir hatten eigentlich, und das war auch nicht so einfach für uns, weil wir hatten eigentlich alle schon geplant. Wir sind jetzt gerade am Planen für das nächste Jahr. Wir sind jetzt eigentlich Ich würde sagen, wir sind schon fast fertig, sozusagen. Also es hat ja doch alles mal lange Vorlaufzeit mit, man muss Sponsoren suchen, man muss das alles aufbauen, den ganzen Aufbau vom Public Village, vom Center God und so weiter. Also wir sind da mittendrin jetzt gerade. Und dann war es so, als dann im März diesen Jahres, da waren wir eigentlich schon fast fertig. Also das Turnier stand kurz davor. Wir haben gesagt, okay, jetzt kann losgehen. Und dann wurde es natürlich abgesagt, was natürlich für uns extrem schwierig war. Aber ich muss auch sagen, also die Stadt in Genf, alle Vertragspartner, die waren wirklich sehr, sehr, oder alle haben wirklich an einem Strang gezogen. Und sonst ist das, glaube ich, in dieser schwierigen Situation auch nicht möglich, das irgendwie zu kompensieren. Und jetzt ist es so, dass wir für die nächsten 3 Jahre, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind in Genf. Und wir hatten es auch überlegt, ob wir es nicht im September, also die Woche vor dem French Open, sind wir ja normal im Mai. Und wir haben dann überlegt, ey, die French Open sind im September, lass uns die Woche davor das Turnier machen.
Da war jetzt Hamburg exklusiv die Woche, dieses Jahr.
Genau. Und da war es so, dass wir aber dann auch die Gespräche mit der Bürgermeisterin und mit den Sponsoren haben wir dann geführt. Und die haben ganz klar gesagt, wir würden es vorziehen, lieber in 2021 ein gutes Turnier zu machen, als vielleicht ein Turnier ohne Zuschauer oder man weiß nicht, wie es wird oder mit Corona und dann so ein halbes Turnier, was dann aber, ja, ich sag mal, für die Zuschauer nicht wirklich schön ist, durchzuführen. Und dann haben wir das natürlich diesen Rat dann auch angenommen und haben das Turnier dann nicht ausgerichtet. Und jetzt sind wir voll in der Planung für nächstes Jahr. Und ich hoffe natürlich, auch wenn es jetzt eine sehr schwierige Zeit wieder ist, ich hoffe natürlich, dass in den Frühlingsmonaten und dann Sommermonaten, dass es dann wieder besser wird.
Aber von den Sponsoren und so, was man so jetzt durchhört, ist, also das Turnier ist gesichert, wenn es von Corona her nicht irgendwelche Katastrophen gibt.
Also wie gesagt, wir haben dieses Jahr, was uns auch erstmal sehr gefreut hat, weil wir eben jetzt auch schon einige Jahre in Genf sind, dass wirklich die Sponsoren, wir mussten viele Verträge erneuern, dass die Sponsoren wirklich hinter uns stehen und gestanden haben in der schwierigen Zeit und dann auch, dass wir das langfristig sichern konnten.
Okay, und der Termin steht auch nach wie vor, wenn alles normal läuft, vor dem French Open, Ich hatte Edwin Weindorfer zu Gast, der auch gesagt hat, dass einige Turniere Probleme bekommen werden oder nur und bei vollem Haus spielen würden und dass da auch der Kalender ordentlich wackeln könnte und sich viele Dinge verändern könnten in 2021.
Ja, das kann sein. Ich meine, es gibt viele Sachen. Es gibt zum Beispiel, man muss natürlich erstmal gibt es ein Hygienekonzept von der Stadt, dann gibt es ein Hygienekonzept von der ATP. Also man muss das natürlich alles berücksichtigen. Das sind natürlich auch riesen Kostenfaktoren, die da auf einen zukommen. Man muss dann im Hotel ein Zimmer haben, wo getestet wird. Man muss ein Quarantänezimmer haben. Man muss das gleich auf der Anlage haben. Also es gibt so viele Sachen, die man beachten muss, um das einfach auch sicher durchzuführen. Und da, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Und dann ist eben die Frage, was macht man? Spielt man ohne Zuschauer? Kommt auf die Regierung drauf an, was die einem erlauben? Spielt man mit 50% Zuschauern? Spielt man mit vollem Stadion? Das sind alles so Sachen. Wie macht man das? Wie lässt man die Zuschauer rein? Muss man Fieber messen? Was macht man alles? Macht man einen Schnelltest? Also es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten und es gibt ja schon so Richtlinien, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch nochmal ändern, weil man ja auch immer wieder mehr erfährt und die Situation sich immer ständig ändert.
Wir werden das beobachten. Du, ich möchte nochmal kurz, aber es hat gerade thematisch so schön gepasst, deswegen gut, dass wir schon drüber geredet haben, aber ich möchte nochmal kurz zu deiner Rolle als Fed Cup-Kapitän zurückkommen. Da passt nämlich auch die Frage von einer meiner Patreons von Yvonne, die von dir wissen möchte, wie stellst du dir denn das Fed Cup-Team 2021 vor?
Ja gut, eins weiß ich, also Julia wird nicht mehr dabei sein. Nein, natürlich muss man ganz klar sagen, wäre natürlich schön, wenn alle spielen. Das wäre natürlich, ich meine, wenn Angie spielt, wäre toll. Laura hat unglaublich gespielt, jetzt wieder auch im Doppel gewonnen und French Open gut gespielt. Also die spielt natürlich sehr gut zurzeit. Ich hoffe, dass Andrea das bei der Petco das Knie hält. Sie hat natürlich immer wieder auch Probleme gehabt und ich hoffe, dass das gut ist. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, man muss sehen, was passiert. Jetzt findet Australien statt, findet es nicht statt, wann findet es statt, wie spielen die Mädels. Ja, also wie gesagt, ich möchte mit dem bestmöglichen Team auflaufen Und gibt es ja noch, also Tatjana Maria, Mona Bartel, Annalena Friedsam, Tamara Korpatsch, Antonia Lotten. Also ich möchte jetzt auch keinen da rausnehmen. Ja, es gibt ja einige Möglichkeiten. Und ich möchte einfach mit dem bestmöglichen Team auflaufen und dann so weit wie möglich kommen.
Gibt es eigentlich schon, ich meine, du sitzt ja vielleicht ein bisschen an der Quelle, gibt es da regelmäßig Updates von der ITF an die FedCup-Kapitäne, wie das Turnierformat unter Corona-Bedingungen 2021 vielleicht über die Bühne gebracht werden könnte? Gibt es da schon irgendwelche Informationen?
Ja, wir kriegen von der ITF natürlich Informationen und es ändert sich auch immer so ein paar kleine Regeln und so Sachen. Das passiert ja ständig immer, weil dann irgendwie was nachgebessert wird. Also da das schon. Und aber wie ich gesagt habe, ja, das weiß, hat man mit Australien auch nicht gedacht, dass man jetzt so Schwierigkeiten hat, die Spieler nach Australien zu bringen. Aber ja, die Regierung, ja, die möchte eben, dass alle 2 Wochen in Quarantäne gehen. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Und wie findet es dann statt? Jetzt habe ich irgendwo in Australien gesehen, ein Stadion mit 52.000 Zuschauern, weil es in dem Bundesstaat keinen Infizierten gibt. Und aber es ist schwierig, von außen die Leute reinzubringen. Also das ist wird sehr spannend werden und genauso wird es auch sein in Ungarn. Also wenn sich die Lage wieder entspannt, dann wird es einfacher sein, aber man weiß es bis dahin nicht. Ja, und dann muss immer jeden Monat oder jede Woche muss dann nachjustiert werden.
Okay, ja, um alle auf den Stand zu bringen, wir nehmen heute Montagabend auf. Die Folge erscheint bei euch am Mittwoch oder dann am Samstag. Momentan ist Stand der Dinge für die Australian Open, dass es erst Anfang Februar losgehen kann. Das heißt, 2-3 Wochen nach dem geplanten Termin, aus den Gründen, die Rainer gerade schon aufgezählt hat. Momentan darf nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen komplett im Land pro Tag überhaupt einreisen von außerhalb, weil diese Zahlen wirklich exorbitant niedrig sind. Also Melbourne hatte vorletzte Woche, glaube ich, 24 Fälle oder so. Und deswegen ist da weitestgehend normales Leben. Und ihr könnt euch ja dann vorstellen, um so einen Grand Slam auszurichten, mehrere hundert Leute aus den unterschiedlichsten Ländern dann einreisen zu lassen. Da wehrt sich die Regierung noch sehr dagegen. Und es ist ein harter, kommunikativer, auch sportpolitischer Kampf, der da gerade hinter den Vorhängen gefochten wird. Und momentan abgesagt sind schon die Juniorenwettbewerbe, Rollstuhlwettbewerb soll stattfinden und die Quali steht momentan auf der Kippe, was natürlich auch gerade für die Spieler, die nicht vorne dabei sind und wöchentlich und monatlich richtig gutes Geld verdienen, dann auch nochmal ein Tiefschlag sein könnte. Aber das warten wir ab, genauso wie du als Fed Cup Coach wahrscheinlich noch einen Ticken länger warten wirst, ob es ein Finalturnier geben kann, etc. Ja, du hast jetzt eben gerade was gesagt, wie das Team aussehen könnte. Du siehst die nächste Generation praktisch bei einem Lehrgang jetzt. Was fällt dir denn, um das aktuelle Thema vielleicht abzuschließen, wenn du aktuell Profi-Tennis verfolgst, was fällt dir so an Entwicklungen auf, gerade wenn du es vielleicht sowohl bei den Herren als auch bei den Damen vergleichst mit der Zeit, wo du aktiv warst, zu deiner Prime vielleicht, Anfang der 2000er? Wie sieht es mit den Vorteilen zum Beispiel aus, dass es nur noch Hardsetter gibt und keine variablen Spieler mehr? Würdest du da mitgehen oder sind das zu viele Vorurteile?
Ja, ich glaube, das sind zu viele Vorurteile. Eins muss man sagen, und das ist immer so, was ich immer lustig finde, wenn so ältere Generationen sagen, ja, früher, wir haben viel besser gespielt. Also das hört man ja oft und das muss ich sagen, das sehe ich nicht so. Also mittlerweile, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, also ich finde, das Tennis hat sich sehr weiterentwickelt und das ist viel athletischer geworden. Die Spieler sind viel professioneller. Man ernährt sich. Früher war Ernährung fast gar kein Thema. Ich muss sagen, ich habe mich gesund ernährt, aber kein Vergleich zu dem, wie sich die Sportler oder die viele Sportler heute ernähren. Und dann habe ich auch gesagt, also dass viele Spieler jetzt ein Team um sich herum haben. Man hat einen Physiotherapeuten, man hat vielleicht einen Mentaltrainer dabei und so weiter. Das war zu der Zeit, wo ich gespielt habe, fing das so gerade an. Da ist es natürlich viel, viel professioneller geworden. Und das ist bei den Herren so, ist bei den Damen auch so. Und das sind eben früher, wenn man gegen einen gespielt hat, der 1,90 Meter war, 1,95 Meter war, da habe ich mich eigentlich schon gefreut, weil ich eigentlich eher der schnell und beweglich war und nicht so groß war. Und dann habe ich eigentlich gedacht, hey, das ist cool, da bin ich im Vorteil, weil ich eben schnelle Reaktionszeit habe und mich ganz gut bewege. Und heutzutage sind das so Top-Athleten, egal ob die 1 Meter, wie man Zverev sieht, der bewegt sich so gut mit so einer Größe oder Tsitsipas. Also das, deswegen finde ich, dass sich das Tennis vor allem in diesen Bereichen sehr, sehr weiterentwickelt hat und das alles sehr viel professioneller geworden ist.
Das ist ja die körperliche Komponente und vom Spieltaktischen her, wenn du das vergleichst, ist es ein bisschen unvariabler geworden oder kann man auch das so nicht sagen?
Unterschiedlich. Also ich meine, okay, früher gab es natürlich so Spieler wie Santoro oder wie David Sanguinetti, die natürlich sehr extrem gespielt haben. Aber heute, wenn man sieht, ich meine, es gibt immer noch sehr viele Spieler, die mit sehr viel Ballgefühl spielen. Also ich meine, und man sieht es ja auch, ich meine, wenn man Roger sieht oder Rafa, die sind immer noch ganz oben oder Novak, man, der spielt so viele Stops mittlerweile, also öffnet das Feld mit Winkel. Also deswegen glaube ich nicht, dass das Tennis unvariabel ist. Ich glaube, dass Tennis viel athletischer geworden ist. Und durch diese Athletik nimmt man natürlich auch dann vielleicht viel diese variablen Ballwechsel weg. Aber wenn man mal genau hinguckt, es gibt viele Leute, die eben trotzdem immer noch viel ans Netz gehen, die viel Stopp spielen. Also ich meine, viel variabler als Roger kann man eigentlich nicht spielen. Er ist immer noch ganz weit oben vorne.
Du galtst ja früher als, ja, mit als schnellster, wenn nicht sogar als schnellster, sprintfähigster Spieler in deiner Prime, sehr ausdauerstark. Nach dem, was du jetzt in der vorletzten Antwort so gesagt hast, wäre es dann heute so, dass du da nur vom Fitnesslevel einer von vielen gewesen wärst und dann deine Stärken gar nicht mehr so hättest ausspielen können? Also zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, Alex Zverev für seine Größe, der erläuft ja auch sehr viel. In Amerika hat er einen Spitznamen, so Einhorn, weil er sich mit 1,98 so gut bewegen kann. Wäre das so aus deiner Sicht?
Ja, gut, das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung oder auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich jetzt spielen würde. Ich müsste ja irgendwie dazu kommen, dass ich meine Matches gewinne. Und da würde ich mir natürlich was einfallen lassen mit meinem Trainer zusammen. Also wie gesagt, wie wir es uns damals auch gemacht haben, ist ja immer so, man gewöhnt sich ja immer an die Anforderungen, die man bekommt. Und wenn es jetzt schneller gespielt wird, dann vielleicht würde ich ein bisschen näher zur Linie gehen, damit ich den Ball noch früher nehmen kann, noch mehr entgegengehen kann und so dem Gegner ein bisschen, auch ein bisschen Zeit nehmen kann. Also es gibt ja viele Varianten und da muss man eben sehen, was man dann auch wirklich technisch und taktisch umsetzen kann. Also, aber man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen. Also glaube ich, dass ich, wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre, dass ich schon irgendwie einen Weg finden würde, vielleicht halbwegs erfolgreich zu spielen. Man sieht es ja auch, Gauffin zum Beispiel, der ist jetzt auch kein 1,90 Meter, ein Kraftpaket und er schafft es auch, weil er einfach eine unglaubliche Koordinationsfähigkeit hat und die Bälle früh nimmt und einfach taktisch auch sehr gut spielt. Also die Spieler gibt es natürlich auch weiterhin.
Ja, David Gauffin, gutes Beispiel an der Stelle. Du hast Alex Zverev ja von dir aus schon erwähnt. Ich habe ein paar Interviews von dir in der Vorbereitung auch gelesen, auch aktuelle Vorbereitung. Da hast du dich sehr positiv über Alex Zverev geäußert vor seinem ersten Finale. Der war natürlich der erste Deutsche seit deinem Grand Slam Finale, deswegen 2003, deswegen wurdest du da dann auch zur Rate gezogen. Wie siehst du denn seine spielerische Entwicklung? Die Vorteile werden ja etwas weniger, dass er zu weit hinter der Linie steht, dass er für seine Größe zu passiv spielt. Da sind ja schon positive Tendenzen auch unter David Ferrer erkennbar.
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja oft gesagt. Er hat ja selbst, hat ja auch bei mir in Genf beim Turnier gespielt, hat das Turnier gewonnen im letzten Jahr. Und wir verstehen uns sehr gut. Ich finde, er ist ein unglaublicher Spieler und er wird auch früher oder später einen Grand Slam gewinnen. Ich glaube, das wird er schaffen. Ist natürlich, ich hätte es ihm jetzt gegönnt, weil dann hat er diesen Rucksack, den er aufhat, diesen Druck, den er vielleicht sich selber macht oder selber verspürt, hat er den schon mal weg und kann wirklich frei aufspielen. Also es wäre toll gewesen, wenn er das Finale gewonnen hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass er es schafft und ist ein super Spieler und das ist die Gefahr. Er bewegt sich eben sehr gut. Er hat natürlich auch extrem lange Hebel. Das heißt, er kann auch von 4 Metern hinter der Linie immer noch einen Winner spielen und extrem schnell spielen. Das ist wirklich gigantisch, was er für ein Tempo spielen kann. Aber natürlich glaube ich auch, dass es ihm einfacher fällt, wenn er näher an der Linie steht und nicht so weit hinten steht, weil er dann natürlich auch nicht so weite Wege gehen muss.
Weil so ein knappen, das ist nämlich ein bisschen lustig, weil so ein knappen 2-Meter-Mann, er ist ja 1,98 offiziell, zu deiner Zeit, ihr hättet die Spieler wahrscheinlich ausgelacht, wenn sie so groß gewesen wären und dann teilweise in diese defensive Muster gefallen wären. Das gab es halt zu eurer Zeit in der Größe gar nicht. Das waren ja alles, ich komme nach vorne und voliere ab, Spieler, oder?
Ja, die meisten schon natürlich, aber ausgelacht wäre jetzt auch übertrieben, sondern eigentlich hat man gesagt, man hat da, oder hätten wir, oder hätte ich gedacht, man hat einen guten Vorteil, weil wenn ich ihn erstmal hinter der Linie habe, was will der mir noch groß tun? Und ich kann dann wirklich das Spiel aufbauen, mit dem Winkel den Platz öffnen, der wird müder. Ich bin im Fitnessbereich da nicht so angeschlagen wie er vielleicht und dann schlägt er vielleicht auch nicht mehr so gut auf und bewegt sich gut, macht ein paar leichtere Fehler und so hätte man das eher dann gesehen. Und das ist eben der Unterschied, den ich heute nicht mehr sehe. Also ich wüsste nicht, welcher Spieler jetzt körperlich nicht fit ist, ja, der in den ersten 50 oder in den ersten 100 steht. Da gibt es bestimmt auch welche, aber mir fällt zurzeit keine Ahnung. Die Top-Leute sind alle unglaublich fit.
Stimmt eigentlich die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du es auch öffentlich gesagt hast, aber ich habe es von Team Zverev gehört, in seinem schwierigen 2019-Jahr, wo es ja auch schon Off-Court-Probleme gab, wo er sich so kurzfristig vor dem French Open entschieden hat, nochmal Spielpraxis zu sammeln, dass ihr dann wirklich euch ganz kurz, wer hat wen angerufen oder gewhatsappt und das innerhalb von kurzer Zeit entschieden wurde, ja, ich komme zu deinem Turnier.
Ja, das war wirklich extrem kurzfristig. Also ich hatte schon mal so leicht angefragt, ich kenne ja Misha viel besser, weil wir zusammen auf der Tour gespielt haben, haben auch Doppel gespielt, also den kenne ich natürlich viel, viel länger. Und den habe ich einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hey, ich will den Sascha überhaupt nicht nerven, aber glaubst du, es gibt eine Chance, weil er dieses Jahr nicht so viele Matches gespielt hat, dass er ein Game spielt, dass er Lust hat zu spielen. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich kann mal fragen, aber ich weiß nicht so genau. Das war aber schon ein paar Wochen vorher. Und dann war es wirklich in 2 Wochen vor oder 10 Tage vor, habe ich gesagt, hey, sag mal, hat er Bock oder nicht? Und dann hat er gesagt, ja, er könnte sich schon vorstellen. Und dann haben wir wirklich am Freitagnachmittag und Freitagabend um 18 Uhr ist Meldeschluss. Und ich sag mal, müsste vielleicht Freitag um 3 Uhr oder um 2 Uhr gewesen sein, wo er dann gesagt hat, okay, ich komme. Und war dann auch am nächsten Tag da und war ja auch cool, weil er das Turnier gewonnen hat. Hat sich da Selbstvertrauen geholt, auch wieder für Paris, hat ein paar Matches gewonnen und man muss ja auch sagen, ist nicht Genf und Paris sind nicht weit voneinander entfernt, also hatte eine kurze Anreise dann auch nur nach Paris. Wir haben die gleichen Bälle wie in Paris, also war eigentlich alles, glaube ich, ganz gut für ihn, dass er sich da noch ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat.
Definitiv, in diesem schwierigen Jahr 2019 hat er hat euer Turnier gewonnen und hat dann immerhin das Viertelfinale wieder bestätigen können in ja. Paris ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man diesen direkten Draht hat, um das auszumachen, war ja in der Phase zwischen seinem alten Manager und bevor er offiziell bei Team 8 angeheuert hat. Ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, dass du ein sehr skandalfreier Spieler warst, von dem es immer nur sportliche News gab während und nach deiner Karriere. Das ist bei Alex Zverev ja ein bisschen anders und in den letzten Wochen nochmal sehr extrem geworden. Was sagst du denn, auch als jemand, der jetzt beim DTB angestellt ist, über diese sehr schwierigen und sensiblen Themen?
Ja gut, viel kann ich natürlich nicht darüber sagen, weil ich erstmal weiß ich es nicht und ich war nicht dabei. Ich meine, das müssten die beiden miteinander klären oder in dem Fall sogar drei sind ja, glaube ich, jetzt mittlerweile, was ich in den Nachrichten höre im Spiel. Und da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich es auch wirklich nicht weiß. Ja. Ich hoffe, dass das fair und sauber und ehrlich geklärt wird, dass er wenn er wirklich Nachwuchs erwartet, dass er sich auch um das Kind kümmert, das hat er ja schon gesagt, ja, weil das ist immer sehr schwierig, wenn da wirklich noch ein Kind involviert ist, was gar nichts dazu kann, ja, dass man da wirklich auch versucht, dem Kind gerecht zu werden, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, was stimmt, was nicht. Also es sind zwei Versionen, die da offen auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, ich kenne Sascha und zu mir war er immer sehr nett, aber was zwischen den beiden passiert ist, kann ich nicht sagen.
Genau, die eine Sache ist schon geklärt und es ist auch recht positiv, also von seiner letzten Ex-Freundin, die erwarten Nachwuchs und da gibt es auch wieder Kontakt und das, was zuerst da war mit dem, dass sie das alleinige Sorgerecht will, das scheint jetzt so zu sein, dass sie sich beide verantwortungsbewusst das ist auch nur zu wünschen, hast du ja auch schon erwähnt, dem Kind gegenüber fair und transparent verhalten. Bei der anderen Sache, gibt es eine kurze und eindeutige Verneinung der ganzen Vorwürfe und eine ausführliche Darstellung von der Frau Scharipova, was alles vorgefallen sein soll. Und da es wohl nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wird da auch alles so im Raum stehen. Ist halt trotzdem als Leistungssportler ein bisschen allgemeiner gesprochen. Natürlich kannst du dazu nichts sagen, aber ein bisschen allgemeiner gesprochen vielleicht. Natürlich schon extrem schwer, wenn so eine Person des öffentlichen Lebens, der er ja so ist, wir haben auch, ich habe mal geguckt, in der Altersstruktur, ist er 23, haben wir in Deutschland auch nicht viele Einzelsportler, die so bekannt sind oder in ihren Sportarten, fernab vom Fußball, so eine Stellung haben. Und dadurch, dass es in der Vergangenheit ja auch die eine oder andere Fehlkommunikation gab oder wo er sich mal nicht so ganz clever angestellt hat, ist es auch von den Imageproblemen her nicht gerade weniger geworden. Glaubst du, dass man da, ich bin jetzt 30 zum Beispiel, ich fühle mich erst so erwachsen, seit ich 26 oder 27 bin. Du hast es ja früher auch erlebt mit Spielerkollegen, dass es da einen Reifeprozess geben kann oder auf was kommt es vielleicht aus deiner Sicht an? Weil man ja als Top-10-Spieler oder als Top-5-Spieler, der ja sein kann, viel mehr in der Öffentlichkeit steht als Nummer 33 der Welt, was ja auch schon sehr hoch ist.
Ich glaube, eine Sache, die man gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man nicht wirklich selber in der Situation ist, ist, was auf so einen jungen Sportler einströmt. Natürlich, alle sagen, ja, ich würde gerne mit ihm tauschen und er hat so ein tolles Leben. Natürlich ist auch unglaublich toll, durch die Welt zu reisen, auf dem Center Court zu spielen mit vielen Leuten, das ist alles richtig, aber natürlich ist dann auch der Erwartungsdruck von außen wirklich so groß, wenn er sagt, okay, ich habe 10 Interviews gemacht, ich möchte jetzt keins mehr machen, dann ist man gleich arrogant, also das ist immer ein bisschen schwierig, ja, deswegen sage ich auch, natürlich ist das ein Reifeprozess, natürlich ist es gut, wenn man jemand hat, der sich um diese Sachen kümmert, dass man einen Presseberater hat, dass man wirklich da das so ein bisschen abgibt, glaube ich. Ich weiß nicht, inwieweit er das macht. Ich glaube jetzt mit Team 8, also der Roger ist ja perfekt darin, also der wird es mit Sicherheit wissen, wie es geht und wie man das aufbaut. Aber das, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube, den Druck, der dann von außen aufgebaut wird in dem Fall. Ich glaube, den handelt er eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das, was man dann teilweise sieht, ist auch so ein bisschen ein Selbstschutz von ihm, dass er einfach sagt, okay, bis hier und nicht weiter. Und ich glaube, dass er je älter er wird, dass er da auch lockerer, das merkt man ja jetzt schon, also dass er sich in den letzten 2-3 Jahren extrem verändert hat und dass er viel erwachsener geworden ist und sich auch ein bisschen anders verhält. Und ich denke mal, der Prozess, der ist mitten im Laufen. Das wird auch noch in den nächsten 3, 4, 5 Jahre sein. Also du sagst, du bist 30 und hast dich mit 26 ein bisschen erwachsen gefühlt. Also ich habe damals gesagt, als ich 30 war, als ich 35 war, habe ich gesagt, ich wünschte, ich wäre mit 30 so weit im Kopf wie Novak Djokovic mit 20 auf dem Platz, weil der das so geil gemacht hat schon mit 20.
Zitat hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das hast du, weil du kennst den Novak schon nach eigenen Aussagen seit der 15. Das ist dann wahrscheinlich genau. durch deinen Trainer, ne? Da gab es ja auch Verbindungen
genau. mit
Zarevic etc.
Genau, ja, wir haben damals hat der Dirk ihn eingeladen zum Training, hat gesagt, kannst du mal bitte mit ihm spielen, mal sag mir, was du von ihm hältst, und habe ich schon gesagt, also wenn der nicht allzu viel falsch macht, mit 15 schon, habe ich gesagt, wenn der nicht allzu viel falsch macht, dann sehe ich nicht, wie der nicht mindestens erster 20 wird, und das war wohl ein bisschen eine schlechte Einschätzung, weil jetzt ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre, 6 Jahre, glaube ich, Nummer 1 gewesen, ne?
Ja, krass. Ja gut, weil wenn du sagst, der 15 wird mal Nummer 1, dann und das auch noch öffentlich irgendwie rauskommt, dann müsste man ihn auch dauernd an der Aussage, hast schon alles richtig gemacht damit, ihn nicht zu hoch zu feiern. Du hast viele richtige Sachen benannt, auch von Sascha Zverev, vor allem das auch mit dem Selbstschutz, das beobachte ich auch immer wieder, und es ist nur allgemein gesprochen zu hoffen, A, dass sich die Sache fair und transparent klärt, und B, dass er auch die Chance bekommt, die Entwicklung weiterzugehen, weil letztendlich ist es ja für das deutsche Tennis auch wichtig und auch für die Außenstellung, dass Tennis in der Öffentlichkeit, Tennis konkurriert ja mit vielen anderen Sportarten dann auch in der Öffentlichkeit, was für die Tennisfans dann am Ende ja auch wichtig ist. Jetzt haben wir ganz viel über andere gesprochen, wir wollen ja auch noch ausführlich über dich sprechen, deswegen die letzte Frage, auch eine Supporterfrage, die Petra, die auch seit der ersten Woche schon Supporter ist, die möchte wissen zu unserem anderen deutschen Topspieler, zu Angelique Kerber, nachdem du sie ja auch trainiert hast und sie jetzt wieder bei ihrem alten und neuen Trainer ist und mit ganz großer Konkurrenz ja auch versehen ist. Wir haben ja schon über die ganzen jungen Spielerinnen gesprochen, die jetzt hochkommen und auch schon Slams geholt haben. Was ist denn Angelique Kerber noch zuzutrauen? Sie wird jetzt 33 im Januar. Corona-Saison, sie ist sehr von ihrer Fitness abhängig, hat immer mal wieder Verletzungen gehabt. Was traust du ihr dazu?
Also eins muss man sagen, und das habe ich gesagt, als wir angefangen haben zu trainieren, auch danach habe ich es immer gesagt, Angie ist eben unglaublich talentiert. Also sie hat so eine gute Koordination, und das hat man ja auch, wenn sie gut spielt, merkt man das. Sie spielt dann teilweise Bälle, wo man sagt, wow, wo kommt der jetzt her? Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, oder für mich war beeindruckend die Vorbereitung, die wir hatten. Also da habe ich nicht gedacht, dass sie wirklich auch erstmal so gut Tennis spielt und dann auch so im Kopf so tough ist, wie sie das dann so durchzieht und wirklich jeden Tag Vollgas gibt. Also es war sehr beeindruckend zu sehen, und das war das hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Ja, und jetzt ist natürlich so, ich glaube für viele Spieler ist es nicht einfach, und Angie lebt ja von Emotionen und spielt sich dann in so Matche rein und hat öfters auch mal vielleicht einen schlechten Start, aber feitet sich dann rein. Das ist natürlich viel einfacher, wenn Stadion voll ist, wenn Zuschauer da sind. Das glaube ich, ist nicht so einfach, obwohl man als Profi natürlich so viel Profi sein muss, zu sagen, hey, das sind die Gegebenheiten, egal ob es kalt ist, warm ist, windet, Sonne da ist, da muss ich durch. Und in dem Fall genauso, sind Zuschauer da, sind sie nicht da. Ich glaube, dass Angie, wenn sie jetzt nochmal eine gute Vorbereitung macht, wenn sie wirklich griffig ist, dass sie nächstes Jahr auch ein tolles Jahr spielen kann, bin ich mir sicher. Also ich habe auch, als Angie und ich uns getrennt haben nach Wimbledon, da habe ich zu ihr auch gesagt, hey, tu mir bitte einen Gefallen und glaub an dich, weil wenn du Bock hast auf Tennis, dann bin ich mir sicher, dass du ganz oben stehen kannst. Und das glaube ich auch weiterhin. Ja, die Frage ist natürlich, sie hat immer ein bisschen Probleme mit dem Körper gehabt jetzt in der letzten Zeit. Das ist eben die große Frage, wie geht's ihr dann? Wie kann sie wirklich, ist genauso, was ich sage mit dem Roger. Wenn Roger fit ist, ist das eine Bombe, definitiv. Aber die Frage ist nach zwei Knie-OPs, wie kann er denn diese Belastung aushalten mit, ich sag mal, vielleicht 2, 3 Fünfsatzmatches beim Grand Slam hintereinander? Ja, was sagt das Knie dazu? Was sagt der Unterrücken dazu? Das ist bei Angie auch so ein bisschen. Also man wird nicht jünger. Sie hat schon extrem viele Matches gespielt und war viele Jahre auf der Tour. Und das ist, glaube ich, so eine Sache. Hält der Körper das aus? Auch wie hungrig ist sie noch? Und wenn sie fit ist, wenn sie hungrig ist, glaube ich, dass sie vom Tennis her definitiv auch weiterhin oben mitspielen kann.
Ich fand den Punkt sehr interessant, wo du gesagt hast, wie wahnsinnig talentiert sie ist von der Koordination her. Kannst du das an einem konkreten Punkt vielleicht aus deiner gemeinsamen Trainingszeit festmachen? Also ist sie, keine Ahnung, es gibt ja diese Leitern, ist sie da einfach talentierter als der Durchschnittsprofi, oder ist das einfach ein gottgegebenes Talent und das kann man gar nicht festmachen?
Ja, es gibt also viele Anhaltspunkte. Also man muss ja auch mal sehen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Match spielt, wie oft spielt sie Passierbälle aus wirklich fast aussichtslosen Situationen. Also das macht sie ja sehr oft, egal ob mit Rückhand, Kurzcross, Longline, vor. Also das macht sie ja wirklich, wirklich sehr oft, und das ist natürlich auch eine Stärke, und das kann man wirklich nur, wenn man auch eine gute Koordination hat, weil da geht es ja dann wirklich auch ein Treffpunkt, ich sag mal eine Zehntelsekunde oder eine Hundertstelsekunde weiter vorne oder weiter hinten, also das hat sie einfach, und wir haben natürlich auch dann Übungen gemacht in der Vorbereitung, die dann wirklich auch ans Limit gehen, also vom Körper her, und das hat sie unglaublich gemacht. Ja, habe ich auch beim Training zu ihr gesagt, hey, das finde ich sensationell, wie du das hier durchziehst, und sie faltet sich durch und hat einfach dieses Hand-Auge-Koordination hat sie einfach und kann dann wirklich noch mal im letzten Moment auch mit der Hand dem Ball die Richtung geben, und das ist, fand ich damals schon beeindruckend, und da bin ich mir sicher, wenn sie da auch wirklich jetzt wieder körperlich fit wird, dass sie ein gutes Jahr spielen kann.
Das kann ich übrigens bestätigen, weil das weißt du nämlich nicht, das kann ich dir jetzt nämlich sagen. Als ihr eure Vorbereitung gemacht habt, wart ihr auch ein paar Tage an der Akademie von Alex Waske damals in Offenbach. Und ich war einen Tag dort, nicht wegen euch, sondern weil ich ein Porträt gemacht habe über einen seiner ehemaligen Spieler, der mittlerweile nicht mehr da ist. Und ihr habt am anderen Ende der Halle trainiert. Also ich hatte, keine Ahnung, mindestens 40 Meter Abstand. Und wurde mir auch gesagt, dass ich da nicht hin darf und ich habe mich auch dran gehalten, aber alleine aus dem Sicherheitsabstand, ich bin ja natürlich dann am Ende des Tages trotzdem ein Journalist und wollte für meine Hintergrundinfos einfach ein bisschen, einfach nur beobachten, war aus dem großen Abstand schon zu erkennen, dass das keine normale Intensität ist, also auch nicht jeder Herrenprofi trainiert mit der Intensität in der Vorbereitung. Da habe ich mir auch gedacht, wow, da ist auf jeden Fall in der Vorbereitung immer noch das Feuer da. Aber selbst mit der besten Vorbereitung gibt es manchmal Sachen mit Verletzungen und anderen Dingen, die man nicht immer steuern kann, auch als Trainer. Jetzt ist die Zusammenarbeit ja schon mittlerweile, wie lange eigentlich, fast anderthalb Jahre vorbei. Gab es da auch nochmal Zeit für dich zu reflektieren? Ich meine, du wurdest ja auch schon das eine oder andere Mal, hast dich auch schon öffentlich dazu geäußert. Was sagst du denn jetzt nach anderthalb Jahren zu der Trennung?
Weil ich sage das genauso, wie es war. Also ich meine, ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Man hat dann gesehen, es waren einige Sachen. Also ich hätte zum Beispiel einen anderen Turnierplan gespielt, was ich auch gesagt habe, so im Verlauf. Aber es war eher so,
Was hättest du denn gespielt?
Ich hätte zum Beispiel nach Miami nichts mehr gespielt. Und ich hätte mich dann komplett auf Sand, weil ein großes Ziel von ihr ist ja nochmal French Open richtig gut zu spielen. Das ist eigentlich der Grand Slam, den sie noch vermisst, sag ich mal, in ihrer Serie. Und da hätte ich eben gesagt, hey, bereite dich auf Sand vor und da geben wir Vollgas. Und dann, muss man sagen, kam natürlich auch eine Menge Pech dazu. Ja, dann hat sie das nicht gemacht. In Mexiko noch gespielt, hat er Halbfinale gespielt, war dann ein bisschen krank, kam dann krank zurück. Und dann ist sie ja zweite Runde vor dem Match, zweite Runde in Madrid, ist sie umgeknickt.
Ja.
Und geht natürlich alles. Dann hat sie Paris gespielt, weil sie es unbedingt wollte, was natürlich nicht richtig war, aber es war ihr größter Wunsch zu spielen. Was sagt man dann? Sagt man dann, du sollst nicht spielen, ist auch schwierig. Sie ist ja auch alt genug, dann die letztendliche Entscheidung zu treffen, aber sie hat man ja auch gesehen dann bei dem Match, dass sie nicht fit war und sich nicht 100% bewegen konnte, aber sie immer noch den Traum hatte, vielleicht gewinne ich ein, zwei Runden und dann tut der Fuß nicht mehr weh. Und aber dazu sind die Spielerinnen eben alle zu gut. Und aber wie gesagt, ich glaube, wir hatten trotzdem, also wir sind jetzt auch noch gut befreundet, ja, deswegen ist das überhaupt kein Thema. Und wir haben uns auch nicht im Bösen getrennt, sondern wir haben einfach gesagt, hey, ich glaube, wir haben einfach andere Ansichten oder andere Erwartungen, sagen wir es lieber so. Und Ansichten gegangen, weil der Anfang war ja sensationell. Also wie sie gespielt hat beim Hopman Cup war unglaublich. Also sie hat Muguruza geschlagen, Bencic geschlagen, wie Nationalmannschaft. Also sie hat alle vier Matches gewonnen, ja, was natürlich sensationell war. Und Barty geschlagen noch. Und und dann haben wir eben gesagt, nach Wimbledon, weil es ist ja auch so, ist ja auch nicht schwierig. Ich habe ja auch gesagt, ich habe auch Familie zu Hause und habe das Turnier noch. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, so und so sehe ich es, wie siehst du es? Und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach trennen. Wir bleiben befreundet, wir trennen uns. Und und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Aber jetzt ohne böses Blut und wir sind immer noch gut befreundet. Also gar kein Problem für uns.
Was ja auch wichtig ist. Und ich glaube, sonst hättest du auch keine Chance gehabt, zumindest solange sie da aktiv ist. Oder dann wäre nicht der, sagen wir so, der DTB wäre nicht auf dich zugekommen für den Fed-Cup-Trainer, wenn es da anders zu Ende gegangen wäre.
Ja.
Und damit habe ich auch die zweite Frage gestellt von Petra, die gesagt hat, ich soll die Frage, warum die Zusammenarbeit in Anführungszeichen nur so kurz war, stellen, aber ich soll nettere Worte benutzen, damit du auch was dazu sagst. An dieser Stelle liebe Grüße an Petra und Yvonne, die mich mit 5 Euro im Monat unterstützen seit 3 Monaten. Vielen Dank. Wenn ihr das auch machen möchtet, dann dürft ihr auch Fragen stellen in diesem Podcast. Die Fragen von Jonathan kommen später noch. Wie gesagt, wir haben viel über andere Spieler und Spielerinnen geredet. Es war aber sehr interessant. Und jetzt kommen wir geschwind zu deiner Karriere. Den ersten Teil kürzen wir ein bisschen ab. Ich habe in der Vorbereitung nochmal deine Karriere intensiver Revue passieren lassen. Weiß nicht, ob du dich jetzt besser an deine Karriere erinnerst oder ich vielleicht sogar, weil ich heute nochmal auf FIDE Gips durchgegangen bin. Und du hattest vorhin, wer richtig zugehört hat, ja auch gesagt, dass Doha ein richtig gutes Turnier von dir war. Und du hast nämlich 1999, das habe ich mir aufgeschrieben, im Januar, dort triumphiert und unter anderem Medvedev, Ivanisevic, Cedric Piolin, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann, und Tim Henman geschlagen. Also alles Ausnahmespieler am Anfang des Jahres 99. Hat es da so ein bisschen Klick gemacht bei dir in der Vorbereitung, dass du dann dieses Turnier gewinnst und in die Top 100 mit damals 22 reinkamst?
Ja, also es war ja so, bei mir ging es ja relativ, nach dem Abitur ging es eigentlich relativ schnell, dass ich nach oben komme. Und da war so zwischen, ich war immer 103, 125, da war so ein Cut, wo ich nicht drüber gekommen bin. Und das hat 2 Jahre, war ich zwischen dieser Ranglistenposition, war ich irgendwie eingeklemmt und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich in Doha, habe ich sogar Quali gespielt, war sogar im dritten Satz in der letzten Quali-Runde, war ich schon Break hinten, habe das irgendwie noch gewonnen und war natürlich dann mega happy, gleich Anfang des Jahres mich qualifiziert zu haben. Und dann habe ich wirklich unglaublich gespielt, von Runde zu Runde besser. Und Daniel Vacek habe ich noch geschlagen, das ist ein Spieler, den du da nicht genannt hast. Aber das waren, da war ich bei allen Spielen war ich der totale Außenseiter und ich hatte auch nichts zu verlieren. Und ich glaube, ein Riesenvorteil war, dass ich eben 3 Matches schon hatte. Und dass alle natürlich gerade aus der Wintervorbereitung gekommen sind, noch kein Match hatten. Und dass ich da eben dann auch wirklich schon voll im Matchrhythmus drin war. Und dann habe ich die erste Runde gewonnen. Und wie das dann manchmal so ist, dann spielt man sich in den Lauf rein, dass ich natürlich dann Piolin, der Top 10 war, Ivanisevic und Henman dann noch schlage. Das war natürlich auch noch. Und Medvedev auch noch. Das war natürlich auch gigantisch. Und hätte natürlich keiner erwartet. Und da sieht man mal, viele, viele Sachen sind eigentlich nur im Kopf und das Selbstvertrauen. Und ich war jetzt ja kein groß anderer Spieler, als ich 2 Monate vorher war. Ich hatte natürlich eine tolle Vorbereitung, aber das hatte ich ein Jahr vorher auch. Und das war so der Durchbruch. Und dann denkt man noch im Kopf, hey, guck mal, jetzt stehe ich 50 oder 60 der Welt und ich kann hier mit den Top-Leuten mithalten, schlag die sogar. Und dann verändert sich natürlich auch im Kopf ein bisschen was. Und dann glaubt man an sich und dann spielt man vielleicht auch mal in engen Situationen ein bisschen mutiger. Und und das war, glaube ich, so ein Wendepunkt, ja.
Der Kordov, der heute ja als Vizepräsident beim DTB auch sehr, sehr aktiv ist, war ja auch, korrigier mich, aber ich glaube, dein einziger Profitrainer die ganze Karriere lang, oder?
Als ich 16 war, hat er angefangen mit mir zu arbeiten. Er war schon im Hessen Tennisverband tätig. Ja. Und da haben wir angefangen und es war aber so, dass ich, und da hat er auch mal Wert drauf gelegt, dass er immer wollte, dass ich auch mit andere Impulse von anderen Trainer bekomme. Also ich habe dann zum Beispiel 2003 war es, habe ich dann in die Sandplatzsaison mit Hernan Gummi zusammengearbeitet, der mit Guillermo Canas zusammengearbeitet hat in Argentinien, der selber erste 50 der Welt stand, weil er einfach ein Sandplatzspezialist ist. Dann habe ich zum Beispiel mit Alberto Castellani zusammengearbeitet, habe auch mit ihm sehr viel mentale Sachen gemacht. Dann habe ich mit Jan Stoches zusammengearbeitet, der Peter Korda mal eine Zeit trainiert hat, den ich noch aus der Jugend kenne, ist mein Jahrgang, der auch erste 10er Jugendweltrangliste war, sich dann am Rücken verletzt hat. Also ich habe immer wieder versucht, oder der Dirk hat mir immer nahegelegt, dass ich auch mal neue Impulse bekomme. Aber er war immer wirklich das Rückgrat im Hintergrund und hat wirklich das für mich sehr gut organisiert, dass ich da wirklich auch immer in guten Händen bin und er war immer für mich da und da kann man wirklich auch nicht genug Danke sagen, weil man sieht ja die Welt, ja, das ist manchmal sehr schnelllebig und dann trennt man sich als Trainer und das war toll, weil wir sind heute auch immer noch sehr, sehr eng befreundet und das ist natürlich toll, dass man so jemand hat, der einem immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja.
Klingt für mich persönlich so ein bisschen wie so ein Sportdirektor für einen Einzelsportler. Also nicht wie so ein, ich bin die ganze Zeit an deiner Seite, so Personal Trainer, sondern ich organisiere dir auch, dass du ein bisschen an der langen Leine auch weitere Erfahrungen machen kannst, außer das, was ich dir mitgeben kann.
Ja, also er hat dann, und das war wirklich toll, wenn man das jetzt im Nachhinein so sieht. Ich habe mich damals eigentlich immer ein bisschen dagegen gesträubt, und das ist ja so eine, was wir eben auch angesprochen haben, mit sich ein bisschen schützen. Ich habe dann eben auch gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mit jemand anders trainieren, weil das funktioniert ja. Ich stehe, keine Ahnung, 30, 40 der Welt oder 20 der Welt oder was auch immer. Und er hat dann aber nie wirklich, er hat gesagt, nee, aber ich möchte nicht, dass du 20 der Welt, ich möchte, dass du 10 stehst. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann können wir ja auch wieder zurückgehen. Wir verstehen uns ja auf dem Trainingsplatz gut und wir können wieder zusammenarbeiten. Und ich bin ja immer im Hintergrund da und versuche das wirklich auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist toll, dass ich da in dem Fall einen Dirk hatte, der auch nicht an seiner Position als Trainer irgendwie geklebt hat, sondern eher gesagt hat, hey, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich möchte einfach, dass du das Maximum oder das beste Potenzial, was in dir drinsteht, dass du das rausholen kannst. Und das war natürlich ja toll, dass man so jemand an der Seite hat. Wie du schon sagst, Sportdirektor ist vielleicht richtig, ja, aber für mich war er mehr als nur Sportdirektor.
Okay. Warst du eigentlich in der Jugend so jemand, der alles überstrahlt hat? Also war schon sehr früh klar, dass es Richtung Profitennis gab? Oder bist du bei den besseren Jugendlichen so ein bisschen mitgeschwommen und es war lange nicht klar, dass du eine Profikarriere einschlagen wirst?
Na, ich wollte ja gar kein Profi werden.
Du wolltest gar kein Profi werden?
Nee. Okay.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.